together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Die erste Folge der zweiten Staffel, können wir jetzt sagen. Yay!
Jahr 2 beginnt.
Jahr 2 beginnt. Und unser erster Gast in der neuen Staffel ist der Gregor. Hallo Gregor.
Hallo, servus.
Brenda ist auch wieder da, auch wieder in der neuen Staffel ist sie mit dabei.
Hallo. Christiane auch.
Ja,
hallo.
Ich bin auch wieder da.
Danke fürs Dasein.
Ja, bitte gerne.
Danke
fürs Verfügungstellen deiner Wohnung, mal wieder. Jetzt aber zu unserem Gast, und zwar der Gregor ist 33 Jahre alt und Pressereferent. Und wir haben vorher ganz kurz darüber geredet. Ich freue mich schon so aufs Thema, weil es ist so ein schönes, glücklich machendes Wohlfühlthema. Und die Brenda wird jetzt auch gleich erklären, was es ist.
Ja, wir zwei haben ein bisschen darüber diskutiert, ob das okay ist, das Thema, wie es ist. Aber ich habe es dann heute gefunden, es ist doch perfekt, wie es ist. Und das Thema ist Kärnten, Kochen, Chorgesang, Dinge, die glücklich machen. Aber muss ich dazu sagen?
Super. Es ist, Chorgesang ist trotzdem Gott sei Dank mit CH, weil sonst wäre es KKK. Ja, und das wäre auch wieder problematisch.
Man muss sagen, der Gregor war total nervös vor wegen dem Thema.
Ja.
Und ja,
ihr seid total lieb.
Also. Danke. Ja, wir haben uns voll, es sind nämlich echt coole Fragen. Und wir können auch über Weihnachten reden. Jetzt können wir es auch sagen,
ja,
wir kochen.
Und Chorgesang.
Und Chorgesang, genau. Das ist total schlau.
Beides. Und Kärnten.
Zu Hause.
Ja, es gibt Kärntner Weihnachtslieder. Ja. Also Kärntner Lieder, die
Weihnachten,
über Weihnachten sind.
Oh ja.
Das ist super.
Ich sehe schon, das wird ein
Thema. Und Christiane ist ja auch
Kärntnerin. Ich bin halb Kärntnerin. Ja, also mein Papa kommt aus Kärnten. Aus dem Völkermarkt.
Okay. Ja. Ich bin aus Villach.
Ja. Das ist so das Thema. Mhm. Und wir haben zuerst einmal etliche Questions to go an dich.
Etliche?
Ja.
Etliche. Okay.
Ja. Und die Christiane beginnt.
Ja. Okay, bist du bereit?
Ja.
Gut. Buch oder Kindle?
Buch.
Wie verbringst du am liebsten einen Sonntag?
Kochen, rausgehen, unbedingt in die Luft und gut frühstücken.
Wen würdest du gerne mal zu dir zum Essen einladen?
Nigella Lawson.
Die nächste Frage übrigens sich damit. Oh. Die beste Webseite für Rezeptideen?
BBC Good Food.
1000 Punkte.
Was ist deine liebste Jahreszeit?
Die Übergangsjahreszeiten, wenn ich zwei sagen darf.
Ja.
Also Herbst und Frühling, weil du hast mehr davon. Du hast im Herbst sowohl noch Apfelsommer, wenn du möchtest, also manchmal, und der ist Apfelwinter schon, aber du hast da diesen eigenen Zauber des Übergangs. Und genau dasselbe ist es mit dem Frühling.
Radio oder Fernsehen?
Fernsehen, wegen Nachrichten und vielen, vielen spannenden und guten Serien.
Welche Sprache würdest du gerne einmal lernen?
Wirklich gut Tschechisch, endlich.
Nehmen wir an, du darfst ein Jahr in der Vergangenheit leben. Welches Jahr würdest du dir aussuchen und warum?
Ich kenne das, also ich wüsste jetzt das Jahr nicht genau, aber irgendwann unter der Herrschaft von Augustus in Rom. Das muss eine faszinierende Zeit gewesen sein.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Mit Zeit, die man mir schenkt, um irgendwas gemeinsam zu machen, was Spaß macht.
Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Milch.
Als Kind wollte ich werden?
Vieles. Also hängt davon ab, in welchem Alter. Das ist von Müllmann über Koch über Friedhofsgärtner und dann Politikwissenschaftler. Ganz viel drinnen.
Die blödeste App auf deinem Handy?
Irgendein Terraforming-Spiel, das ich nie spielen. Und das mir aber immer ärgert, weil es schickt mir da und Nachrichten so. Dir deine Stadt braucht wieder irgendwie ein Luftaggregat oder irgendwas.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche Situation wäre das?
Das erste Date mit meinem jetzigen Freund. Also mit meinem Freund.
Danke sagen möchte ich.
Alle Menschen, die mein Leben bereichern, und das sind sehr, sehr viele.
Questions to go.
Jetzt müsstest du es aber schon können.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht aussprechen habe können. Aber es ist auf jeden Fall gemeistert.
Ja.
Gut hinter uns gebracht. Und deswegen kommen wir gleich zur Mit Milch und Zucker Einstiegsfrage. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es nicht nur darum, wie er geschmeckt hat, sondern auch in welcher Gesellschaft, in welchem Setting du den getrunken hast.
Ich glaube, einer der beste Kaffee wo es um den Kaffee geht, ist wahrscheinlich jedes Mal der erste in Italien nach der Grenze. Sofort. Egal, es kann ja nur die Raststätte sein, irgendwie am Weg runter nach Udine. Und das ist immer ein großartiger Kaffee. Aber wenn es quasi so um eine Erinnerung und so weiter geht, ist es der erste Kaffee, den ich in meinem Leben in den USA getrunken habe. Mhm. Einfach nur dieses, ich bin in den USA und es gibt jetzt diesen Filterkaffee, von dem du immer in allen Fernsehsendungen und Filmen siehst. Und er war eh gut, aber darum ging es gar nicht. Es ging darum so, Gott, es gibt jetzt echt, schau, die haben echt im diese Becher. Kaffeemaschinen. Ja, ja. Oder so Riesenhumpen und der ist wirklich total wässrig und nur lauwarm, aber es war so cool, endlich einmal so einen zu trinken.
Wo war es in Amerika?
In San Rafael, in einem IHOP. Und das ist eine Stadt nördlich von San Francisco.
Okay.
Im November 2000. Nein, das war dann Oktober 2015. Mhm. Da war ich zum ersten Mal in den USA.
Warum fährt man dorthin?
Ich war da mit meinem Freund und dessen Familie kommt aus der Bay Area, also San Francisco Bay. Und wir waren zuerst quasi nördlich von San Francisco in Marin County. Das ist quasi der nördliche Provinz, nördlich der Golden Gate Bridge. Mhm. Und wir haben dort einfach quasi, weil wir uns den Norden zuerst ein bisschen dort, die nördliche Gegend, also auch rauf nach Napa Valley und so weiter fahren wollten, haben wir quasi im Norden zuerst in einem Hotel geschlafen, in Novato. Und das erste Frühstück, das wir hatten, an das ich mich wirklich bewusst erinnern kann, war eben dort in diesem IHOP in San Rafael. Und dort gab es dann den Kaffee.
Also für alle, die noch nicht in den USA waren.
Ich zum Beispiel.
IHOP ist ja was ganz Besonderes eigentlich.
Ja.
Das ist, also Cheesecake Factory ist ein Schwachsinn dagegen.
Ja, also IHOP ist, ja.
International House of Pancakes. Ja.
Ah. Genau.
Ja, also klingt da hat geil. Kein Essen, kein Frühstück unter 2500 Kalorien.
Nein, nein, nein. Also du bist dann für den Tag und eigentlich für den nächsten Tag schon satt.
Aber es ist so ein Erlebnis, finde ich, in den USA.
Es ist absolut ein Erlebnis. Und auch diese Kombi von Pancakes mit Speck und Ahornsirup und Würsteln sind auch noch drauf, auch schon wurscht. Und dann, es ist schon irgendwie cool.
Ich war das erste Mal in Miami in der Cheesecake Factory.
Aha.
Und da war es noch nicht so groß mit Big Bang Theory. Ich kannte es nur von einer Freundin, die schon dort war.
Ja.
Wir haben es natürlich cool gefunden und sind dann ein zweites Mal woanders gegangen, auch in Miami.
Mhm.
Und da gab es so einen 12-schichtigen Schokoladenkuchen, der heißt Death by Chocolate. Und ich habe befunden, das finde ich eigentlich urcool, das muss ich probieren. Und der Kerl sagt, ja, passt, Schlagwurst auch dazu. Und ich meine, auch schon wurscht. Und er so, Diet? So, das wird es jetzt nämlich ausmachen.
Ja, genau, das.
Diet Cream zum 12-lagigen Schokoladenkuchen.
Ja, wobei Schlagwurst ist halt auch wichtig. Ich meine, bei einem Death by Chocolate Schokoladenkuchen ist es vielleicht auch schon egal. Aber zum Beispiel bei der Sachertorte, bin jetzt vielleicht, jetzt kommt jetzt Sakrileg. Ich finde Sachertorte eigentlich erstens zu trocken und überbewertet.
Ja,
sie ist
voll.
Sie ist schon total gehypt und irgendwie schon fast ein österreichisches Kulturgut.
Mhm.
Aber so besonders. Es gibt so viel bessere Torten.
Voll, voll.
Es gibt so viel bessere
Torten. Ich finde die Imperialtorte zum Beispiel besser.
Ich bin Team Esterhazy-Torte.
Auch
immer.
Ja. Auch
immer Esterhazy. Und die gibt es fast nirgends mehr, die Dobosch-Torte.
Was ist das für eine?
Das kenne ich nicht.
Das sind so, ich glaube, Mandelböden, ähnlich wie die, also die Böden sind etwa dieselbe wie bei der Esterhazy-Torte, aber dann sind sie mit Kakaobuttercreme gefüllt und du hast oben eine Schicht von einer Biskuitmasse oben am Boden, der aber mit Karamell überzogen wird.
Oh, nice.
Und das ist wirklich geil.
Das ist ja aufwendig zu machen halt.
Sie ist sehr aufwendig zu machen, ich glaube, deswegen gibt es da kaum mehr Konditoreien, die den machen. Mhm. Aber wenn man die irgendwo findet, ich nehme immer die Dobosch-Torte. Und sonst ist der Hasi-Torte.
Ich habe gerade so einen Hunger. Also nicht Hunger, aber Gusto.
Jetzt schon.
Ja. Aber ich finde gut bei dem Thema. Super.
Ja.
Aber ich finde, bei Sachertorte bin ich total deiner Meinung.
Ja.
Ja.
Ich meine, es ist halt das Easeste für jemanden mitzunehmen, irgendwo hin.
Das stimmt. Sie hält sich gut, ja.
Ja, es ist halt ein Zielstein.
Also, ja, also, ja.
Und die Leute kennen es, aber ich denke, ich finde es immer so schade, wenn man so eine Sachertorte, die man mitnimmt, ins Ausland und dann schneiden sie auch so, müsst auch ein Stück und so.
Muss gar nicht.
Ja. Ich habe das jetzt auch gehabt, das waren wieder Studienkollegen, die sind nach Wien gekommen und dann haben sie mich halt im Vorhinein so gefragt, so, und ist die Sache dort wirklich so gut, wie immer alle sagen? So, ja, probiert es. Bildet euch euer eigenes Urteil, aber ihr werdet keinen Wiener finden, der sagt, das ist die beste, beste Torte,
die es gibt. Wirklich nicht.
Aber ich glaube, es ist einfach für andere so besonders, weil Marmelade drinnen ist.
Das stimmt. Ja. Und diese Marillenmarmelade-Sache. Ja.
Ich glaube, glaub, das ist normal. Also, ich kenne, meine Mama hat das nämlich auch immer so gemacht, wenn sie einen Kuchen gemacht hat oder Geburtstagskuchen. Also, ich halte immer Marmelade unter, unter der Schokoklasse. Ich, deswegen, ich wusste nicht, dass das so ein Ding ist.
Ja, so,
dass man das nicht so macht.
Ja, stimmt.
Bei unserer Familie gibt es immer so bei Geburtstagen sowas für einen Kuchen wünsche dir. Und es ist immer so der weiße Schokoladenkuchen.
Oh.
Und es ist ein Kuchen, den meine Mutter seit Jahren macht. Und zwar ist es ein Kuchen ohne Mehl, glaube ich. Mhm. Ist ein Schokoladenkuchen.
Mhm.
Dann kommt dazwischen, zwischen die zwei Böden, kommt Marillenmarmelade und Schlagobers. Und dann kommt außenherum Marmelade und nochmal außenherum Schlagobers.
Oh, das ist toll.
Das ist schon,
das ist schon
der perfekte Kuchen.
Sehr, sehr dekadent, aber geil, ja.
Aber weil es jetzt so gut passt zum Backen und Kärnten und so, Rheindling?
Ja, großer Rheindling-Fan. Ich mache ihn auch in Wien öfters. Einfach nur, vielleicht auch so dieses Stück Heimat. Also, oder Heimatbundesland und Erinnerungen. Also vor allem rund um den Villacher Kirchtag, weil ich komme aus Villach, also 1. August, erster Sonntag im August ist immer theoretisch der Kirchtagstag und inzwischen ist er eh schon die ganze Woche. Und in Villach isst man zum Kirchtag Kirchtagssuppe mit Rheindling dazu.
Kann man nicht gerne erklären, was Rheindling ist, bitte?
Ja, also es ist ein süße Germroulade im Endeffekt.
Okay.
Gefüllt mit, je nach Region in Kärnten, etwas anders. Aber klassisch ist immer Zucker, Rosinen, Zimt, ganz wichtig, zum Teil auch mit Nüssen.
Okay, und das isst man
immer
zum...
man kann es wirklich zur Kaffeejausen essen, man kann es zum Nachtisch essen. Oder eben auch als Beilage zu einer sehr bekannten Suppe, also dieser Kirchtagssuppe. Also es ist, und in meiner Familie, nicht nur, ich glaube, ganz grundsätzlich, kennt man, isst ihn auch statt Brot zur Osterjause.
Ja.
Also zu Schinken, zu Gsalchtem, zur Zunge, zu dem Sauren.
Okay.
Und dann manchmal noch zum Nachtisch isst man ihn dann auch noch einmal mit Mohnbutter, also gefüllte Butter. Und das ist echt geil.
Ja. Wie oft musst du das im Jahr so erklären, was das ist und wie das funktioniert?
Rheindling gar nicht so oft, lustigerweise.
Echt?
Zum Beispiel, also der Vater von meinem Freund macht nämlich ganz gern zum Beispiel einen Rheindling, wenn wir auf Besuch sind.
Okay.
Und der macht einen großartigen Rheindling.
Und hat jede Familie so das eigene Familienrezept für den besten?
Ja, in meiner Familie machen wir zum Beispiel zwei Füllungen. Wir machen dann zu Ostern einen riesigen Rheindling mit zwei Hälften, mit zwei verschiedenen Füllungen, weil mein Vater, der aus Unterkärnten ist.
Okay, also Richtung Italien?
Das ist quasi die östliche Hälfte eigentlich von Kärnten. Das ist der Unterlauf der Drau.
Okay.
Und quasi Oberkärnten ist der Oberlauf da drauf. Also im Endeffekt, Villach ist genau in der Mitte und alles östlich von Villach grob ist Unterkärnten und alles westlich von Villach ist Oberkärnten.
Okay, gut. Okay.
Ja, und mein Vater kommt aus Mariasaal. Nein, Großbuch bei Klagenfurt und ist dann später nach Mariasaal gezogen. Und in seiner Familie ist es üblich, dass der Rheindling mit Zucker, nicht ganz so viel Zimt, Rosinen und Kakao gefüllt wird.
Okay.
Und meine Mutter als Oberkärntnerin besteht darauf, dass er mit Zucker viel mehr Rosinen und viel mehr Zimt gefüllt wird. Und flüssiger Butter, ganz wichtig. Also das schwimmt im Idealfall, bevor du es zusammenrollst. Also es ist, und das ist ein üppiger Germteig, also mit viel Dotter, mit viel Zucker und Vanille und so weiter und rum. Eine wirklich geile Sache. Und es gibt dann jedes Jahr zu Ostern bei uns die Debatte, welche Füllung heuer besser ist.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Und das isst man dann auch zur Suppe?
Ja.
Okay.
Und also, willst du wissen, was die Suppe ist?
Ja, natürlich.
Also die Kärntner Kirchtagssuppe, also es gibt in allen, in jedem Tal und in jeder Gegend, glaube ich, gibt es ein bisschen eine Variante von der Kirchtagssuppe.
Mhm.
Aber grundsätzlich ist es eine Fleischsuppe mit Fleisch kleingeschnitten drinnen und dann gebunden mit Eidottern, Sauerrahm und Süßenrahm und gewürzt mit, also ich kenne es, Safran, Piment, Basilikum, ziemlich geil.
Ja.
Ich finde immer, man merkt, wie alt das ist, weil du hast diese ganzen Gewürze, die halt in, was weiß ich, vor einigen hundert Jahren viel teurer waren.
Was Besonderes, oder?
Und da was Besonderes, ja. Du hast die Dotter, du hast zwei verschiedene Rahmsorten, was auch extrem teuer und kostbar
ist. Ja, klar, spannend. Schon die urtale Tradition.
Ja, und also wir machen es in meiner Familie.
Fleisch, ist das mit Schwein oder mit?
Also du kochst eine Rindsuppe,
okay.
Also eine reine Rindsuppe, die du dann als Grundlage quasi nimmst mit den Dottern und Rahm und so weiter. Aber du nimmst auch gekochtes, also extra gekochtes Hühnerfleisch, Schweinefleisch in meiner Familie. Viele machen es gerade in den ländlicheren Gegenden in Kärnten mit Lamm- oder Schaffleisch auch noch.
Okay,
ja.
Also richtig das Best-of eigentlich.
Genau, genau.
Cool.
Ja, wie gesagt, ich kriege Hunger.
Ja, und dazu isst du den in Reinling. Und da gibt es auch verschiedene Schulen. Entweder isst du ihn dazu oder du bröckelst ihn rein, damit er sich vollsaugt mit der Suppe. Und das ist, also ich mag das sehr gern.
Ja, es klingt schon cool, weil ich kann mir das schon gut vorstellen, irgendwie diese verschiedenen, ganz ausgeprägten Geschmäcker zusammen ist schon irgendwie wieder cool.
Ja, absolut.
Auf meiner halb britischen Seite verstehe ich ja diese verschiedenen Geschmäcker, die man zusammen mischt.
Ja, ja.
Ich mag zum Beispiel auch total gern Obst im Essen.
Ja.
Magst du ein Curry mit Apfel oder so?
Ja, das ist schon gut.
Das mag aber nicht jeder.
Das stimmt, aber also diese Kombination von Süßem und Bekannten und so weiter. Deswegen, es gibt viele italienische Rezepte, wo du merkst, dass die alt sind, die auch oft zum Beispiel Rosinen kombinieren.
Mhm.
Es gibt, das mache ich immer wieder, was großartig ist, von Angela Lawson, einer britischen Köchin. Die hat ausgegraben ein venezianisches Rezept aus dem Ghetto, also ein altes jüdisches Rezept. Das im Endeffekt ist, du machst ein Brathändel und nimmst das Fleisch zusammen mit dem Bratensaft, den du dann noch quasi kombinierst mit gehackten Rosmarin und Rosinen als Pastasauce. Also du tust dann Tagliatelle oder Linguine, ich mag Linguine eigentlich sehr gern, einfach nur mit dem Bratensaft, den du mit eben Rosmarin, Rosinen verbunden hast, quasi mischen und dann tust du die zerzupfte Händelfleisch noch dazu und ganz viel Petersilie drüber und das ist eine der geilsten Essen überhaupt.
Cool. Das bewundere ich immer bei dir, wenn ich dann sehe, was du kochst, dass du kochst ja nicht nur Sachen, die einfach sind.
Wobei, das ist einfach. Das ist sehr einfach eigentlich.
In deiner Welt vielleicht, in meiner Welt ist es schon wieder Challenge.
Also okay.
So Händel zerteilen, gar nicht meins.
Ja, aber wenn es gekocht ist, ist es halb so tragisch.
Ja,
und das machst du, und das mache ich am allerbesten, und das ist also was Befriedigendes, mit den Fingern. Weil du kannst so, ja, zerzupfen sie das Fleisch mit zwei Gabeln, bla. Überhaupt nicht. Einfach, sobald es kühl genug ist, dass du es angreifen kannst, einfach mit den Fingern. Du hast ein viel mehr Gespür dafür, wie groß sind die Stückeln, wo ist die wo verläuft die Faser des Fleisches gerade, wie kann ich es schön zerzupfen einfach. Oder auch wie. Mit den Fingern kriegst du viel mehr Fleisch direkt vom Knochen oder bei den Knorpeln weg.
Das stimmt,
ja.
Aber ich habe dazu gleich eine gute Frage.
Ja, ich schaue sie auch schon die ganze Zeit an.
Magst du sie stellen?
Nee, mach ruhig.
Nämlich ein gutes Zitat von Sophia Loren. Everything you see are auto spaghetti. Und unsere Frage dazu wäre, was ist dein Go-To-Essen? So, wenn du irgendwie heimkommst und sagst, schau in den Kühlschrank, was ist so das Erste, was du irgendwie zusammenbastelst?
Sehr schnell, und ich glaube, dafür habe ich immer alles daheim, irgendein Pasta. Also passend zu Sophia Loren.
Mhm.
Und also das geht immer. Weil die Einfachheit von italienischer Küche ist halt das enorm Verlockende. Weil du hast immer diese Grundlage von der Pasta oder auch von Reis, wenn wir in Richtung Risotto gehen. Du kannst so viel damit machen, du kannst so viel spielen damit. Selbst nur Butter und Salz ist geil. Oder nur Olivenöl und Pfeffer ist eine großartige Kombination. Und du kannst von dieser einfachen, dankbaren Basis so viel aufbauen. Du kannst es total opulent machen, du kannst es total aufwendig machen. Aber du kannst auch gleichzeitig komplett simpel und aber gleich gut halten.
Mhm.
Und das ist sicher, wenn ich nicht viel plan, ist also jede Variante von Pasta irgendwie ein Go-To-Essen.
Würdest du sagen, dass italienische Küche deine liebste Küche ist oder hast du sowas nicht?
Nein. Nein, also Lieblingsküche, nein, würde ich nicht sagen. Mir ist alles viel zu spannend. Alles ist an Essen viel zu spannend, als dass ich mich da einschränken wollen täte.
Woher kommt, also ich finde das so schön bei dir, man merkt richtig, wenn du redest und wenn du über das Essen redest, über das Kochen, da ist so viel Leidenschaft dahinter. Woher kommt das? Ich meine, viele Leute gerade in dem Alter so, ja, komm heim, mach Nudeln fertig, passt, danke. Ja. Woher kommt das bei dir?
In meiner Familie kochen alle. Bei mir, also als ich aufgewachsen bin zum Beispiel, war es so, dass wir immer zu meiner Großmutter zum Mittagessen gegangen sind. Die hat immer gekocht. Die kocht auch immer noch sehr gerne. Und am Wochenende hat dann meine Mutter gekocht, beziehungsweise oft mit meinem Vater zusammen. Und wenn quasi das handwerkliche Rüstzeug und quasi so die Koch-Basics sind von meiner Mutter und von meiner Großmutter kommen sein, sind von meinem Vater, also das klassische Klischee, so der Sonntagskoch, der dann total ambitioniert macht und so weiter. Aber es kommt halt eine enorme Leidenschaft einfach dazu. Also es essen alle gern. Und vom Papa ist halt einmal kommen, nur wir können das probieren und das probieren und kaufen wir das Kochbuch, weil das sind interessante Rezepte drin und dann probieren wir das und so weiter. Also ich habe das Glück, dass ich beide Seiten bekommen habe von meiner Familie. Es ist niemand Koch, lustigerweise. Nein, ich habe keinen Koch oder keine Köchin in der Familie. Aber einfach nur, ich kann mich erinnern, dass ich, da war ich wahrscheinlich Volksschüler oder so, die Bechamel-Sauce für die Lasagne gemacht habe, also mit der Oma zusammen. Und so eine Sachen. Also ein Bechamel-Sauce mache ich heute noch ohne Koch. Also ich brauche schon lange keine Waage mehr dafür, um etwa im Kopf zu haben, wie viel Gramm Mehl zu Butter brauche ich für einen halben Liter Milch oder so als Sachen. Also das ist, ich glaube, daher kommt das am ehesten. Also dass das immer ein Teil war von dem, was mich gefreut hat. Ich meine, die Oma hat ja immer gefragt, so, was wollt ihr ein bisschen essen? Es gab schon Sachen, auf die man sich sehr gefreut hat. Oder ein Essen, das ich immer zum Geburtstag gewünscht habe oder so. Also das gab es ja immer bei uns irgendwie. Dass Essen ja irgendwie was Interessantes ist und nicht nur eine Notwendigkeit.
Und habt ihr da auch gemeinsam gekocht? Oder war da immer abwechselnd so Montag du, Dienstag du, Sonntag der Papa?
Nein, also eben unter der Woche war es immer die Oma eigentlich. Und also meine Eltern und meine Großeltern mütterlicherseits wohnen also in derselben Siedlung, also immer noch ganz nahe. Und am Sonntag war dann immer das große Essen meistens und da sind die Großeltern noch immer kommen. Samstag war meistens, weil es einfach ein bisschen entspannter war oder weil wir samstags oft nach Davis fahren oder so oder gefahren sind oder Ausflüge gemacht haben, war Samstag eher so eher noch das nicht strukturierte oder fix, dass es da was zum Essen gibt. Aber Sonntag war dann immer um 12 Uhr Punkt. Das war heilig das ist heilig, wenn die Großeltern kommen, gab es Mittagessen bei Mama und Papa. Und da ist eigentlich immer gemeinsam gekocht worden. Also Mama, Papa und meine Schwester und ich sehr früh schon immer mitgeholfen. Zum Beispiel Pizza. Pizza ist heute noch so, Mama bereitet den Teig vor, Papa macht die Tomatensauce und am Samstag gehen wir gemeinsam aber schon einkaufen mit Hinblick auf was tun wir auf die Pizza. Und dann hat jeder und jede ihren Teil, den sie oder er selbst belegen können. Und das wird heute noch durchgehalten, wenn meine Schwester oder ich daheim sind und es am Sonntag Pizza gibt, was sehr oft ist, wenn wer von uns daheim ist, dann belegt jeder und jede seine oder ihren Teil.
Und was gibst du drauf auf deine Seite?
Normalerweise versuche ich das immer ein bisschen aufzuteilen. Also ich mag sehr gern klassisch Salami, rote Zwiebel, sowas in die Richtung. Schinken mit Oregano und diesen Perlzwiebeln, die extrem geil sind. Und manchmal, also da bin ich noch, es entwickelt sich immer noch bei mir nämlich, aber immer mehr auch meistens so ein Teil mit Fisch und Sardellen und scharfen Zwiebeln oder sowas.
Okay, ja, du sagst, die eingelegten Perlzwiebeln.
Ja.
Hast du schon mal in England Pickled Onions gegessen?
Leider nein.
Gott, das müssen wir nachholen.
Ja, unbedingt.
Wir müssen welche machen.
Ja,
Das Problem ist, man muss sie leider wo machen,
ja,
wo jemand kein Problem mit Essig hat, weil man kocht Essig auch.
Ach so, ja.
Es riecht auch so.
Ja, eh klar.
Also es ist so total meine Erinnerung an England, an meinen Großvater. Ich finde es schade, dass England so einen wahnsinnig schlechten Ruf am Essen hat.
Ja, das ist ein großer Fehler, weil ich bin ein großer Fan der britischen Küche. Eben vielleicht auch, weil ich familiäre Verbindungen habe, weil die Schwester meiner Großmutter, damit ich es jetzt richtig erkläre, ja, ist nach dem Zweiten Weltkrieg aus Kärnten, das britische Besatzungszone war, nach London gegangen. Und wir haben dadurch halt immer familiäre Verbindungen gehabt, auch nach London oder halt solange sie gelebt hat. Und wir sind quasi damit aufgewachsen auch ein bisschen. Und ich glaube, das hat uns auch immer das Interesse geweckt. Also meine Schwester und ich stehen total auf Sandwiches. Also auch von Pret a Manger oder von Max and Spencer einfach nur die Sandwiches.
Das ist das Beste, oder? Wenn man hier so ankommt.
Ja.
Und gleich so in Max and Spencer reinknallen. Ja,
und das Letzte. Ja. Bevor ich in den Flieger steige, kauf ich noch irgendwo ein Sandwich. Am besten zwei Backel, an für den Flug und eins für den nächsten Tag.
Ich weiß es genau.
Und auch die Pies, also Steak and Ale Pie, Chicken and Leek oder so, diese ganzen sind großartig. Mhm. Also auch die Süßspeisen finde ich extrem geil. Ja. Diese in der österreichischen Küche gar nicht mehr üblichen gedämpften Puddings zum Beispiel.
Ich kenne das auch nicht. Das
Spotted Dick oder Toffee, Sticky Toffee Pudding.
Das kenne ich schon, okay.
Ist das Prinzip. Du hast einfach ein Biskuitteig, ist es ganz oft sowas in der Art, der aber gedämpft wird.
Ah, verstehe. Okay.
Oder Christmas Pudding ist zum Beispiel auch so ein Beispiel dafür. Und das war, wenn du dir so österreichische Kochbücher, Mehlspeiskochbücher, so noch bis in die 1960er anschaust, glaube ich, aber auf jeden Fall noch lang in der Vorkriegszeit, waren diese gedämpften Puddings sehr, sehr üblich. Also, das ist, der Moim Hemd ist noch ein bisschen in diese Richtung. Also, dass du es quasi dämpfst und nicht backst und quasi das, was wir heute unter Pudding verstehen, Vanillepudding und so weiter, ist ja ganz was anderes, was ursprünglich Puddings waren.
Also ich verbinde halt mit den Süßspeisen in England, ich kenne schon Pies, aber nachdem meine Mutter, hallo Mama, immer sehr kritisch ihrem eigenen Pie-Teig gegenüber ist und findet, dass der nicht gut genug ist und keiner von uns Österreichern, die nicht damit aufgewachsen sind, also wir sagen immer, ist ja voll super.
Macht sie Shortcrust, oder?
Ja.
Okay.
Und da ist sie sehr kritisch zu ihren eigenen, weil sie halt mit dem vergleicht, was sie kennt von ihrer Mutter. Aber das, mit dem sind wir halt nicht so aufgewachsen.
Ja, klar. Ja.
Deswegen sind wir da auch nicht so wählerisch.
Ja.
Aber wir sind eigentlich viel mehr mit so Keksen aufgewachsen. So.
Biscuits.
Ja, aber es gab bei uns, bei meinen Großeltern immer nach dem Essen, es gab irgendwie drei Sorten Kuchen.
Oho.
Und zwar, das haben ein paar meine Großeltern vorgebacken. Und das eine war Pink Cake. Das ist ein Biskuitteig. Und oben, dann ist Marmelade und dann ist so ein Icing drauf. Das ist halt in Pink.
Ja.
Mit Kokos.
Ja.
Also Pink Cake, dann ist Chocolate Cake. Überraschung. Und dann gab es Chocolate Slice. Shortbread.
Oh, geil.
Mit Karamell und oben drauf dunkle Schokolade.
Das ist so gut. Das kenne ich als Millionaire's Shortbread.
Genau, das Chocolate Slice heißt bei unserer Familie. Meine Mutter muss das ganz viel machen vor Weihnachten.
Ja.
Und das gab immer, man konnte sich immer, es gab immer so, jeder darf ein Stück haben oder zwei Stück und dann hat man sich halt eins von den drei ausgesucht. Und deswegen habe ich das, glaube ich, mehr in Erinnerung.
Ah, ja. Okay, ja. Ich meine, ich verlege gerade, es gibt, wie heißt das, Bakewell Slices.
Ja, genau.
Die habe ich jetzt vor kurzem, sie einmal in dem letzten Jahr gemacht, deswegen sage ich jetzt vor kurzem. Und das ist ziemlich geil.
Aber ist auch sehr aufwendig.
Findest? Das ist ja auch nur, also es ist Mürbteig, also...
Ja.
Mürbteig, dann hast du Himbeermarmelade oder Preiselbeermarmelade, halt irgendwas relativ säuerliches und dann hast du diese Frangipan-Masse drauf.
Ich backe eigentlich gerne, aber ich mag nicht, also ich bin nicht sehr gut in diesen schönen kleinen Dingen tun. Ich mache einen guten Kuchen, einen souveränen Kuchen,
okay.
verschiedene, aber die ist ja so, alles was so klein und irgendwie komplizierter wird, das ist nicht
du. Okay, das verstehe ich.
Ja. Kochst du oder backst du eigentlich eher so aus der Hüfte raus oder hältst du dich an Rezepte?
Beides. Gerade hast du so unter der Woche schnell irgendwie am Abend noch was kochen, wenn halt nicht kalte Jausen gibt, ist meistens sehr aus der Hüfte. Also einfach nur, ich habe im Kopf, was wir etwa machen könnten. Oder wir brauchen noch irgendwas auch vom Wochenende. Aber am Wochenende, vor allem der Sonntag, ist aus einem meiner viel zu vielen Kochbüchern was rausgesucht und das gemacht. Ja. Oft also manchmal Samstag und Sonntag, aber dann ist es immer schwer, wenn man nur einen Zweierhaushalt hat. Ja. Weil dann isst du bis Mittwoch noch nur den Resteln.
Kochst du deinen Freund, kochst du gemeinsam?
Mein Freund sagt immer, er hilft mit. Und also mein Freund kocht selbst nicht, aber er kann also diese ganzen handwerklichen Sachen, Sachen schneiden und so weiter und auch Sachen anbraten, Eierspeis machen oder so, das kann er alles. Aber er würde nie, glaube ich, selbst auf die Idee kommen, für sich was zu machen. Weil zum Beispiel, wenn ich allein daheim bin, koche ich gern Sachen, die er nicht mag, also was mit Fisch zum Beispiel oder so, also koche ich für mich bewusst selbst da was. Mhm. Und wenn er da allein daheim ist, macht er sich Brote. Also belegte Brote oder so. Okay. Einfach, also er würde nicht allein kochen. Er kocht mit mir gerne oder wir kochen gern gemeinsam, aber allein würde er nicht kochen.
Ich weiß ja, wie auf der Ostküste in den USA war und bis Boston rauf, ich habe das total verfolgt. Ja.
Echt?
Das war ja. voll irgendwie dieses, ich habe fast gefunden, das ist fast wie ein Kochausflug. Sich einmal so durch die Ostküstenküche ja. durchessen
es ist das
so und auch spannend. Sachen mitnehmen.
Ja, klar.
Und das finde ich super, ich mache es nämlich auch.
Ja?
Ja.
Ich überlege gerade, was man dazu gemacht hat. Also es gab halt, weil wenn ich mir von Urlaub vorbereite, schaue ich ja immer, was die regionalen Spezialitäten sind zum Essen. Mhm. Und dann schaue ich ja, dass ich das irgendwo finde dort. In Boston habe ich gesucht, ein Lokal, wo ich Boston Baked Beans haben kann mit Brown Bread. Ja. Brown Bread. Das, und ich habe mich echt gefreut, dass ich das dann irgendwann gefunden habe. Ja. Oder diese Whoopie Pies und so weiter, ja. Die auch extrem cool sind.
Ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich mag das ja an der britischen und auch an der amerikanischen Küche, dass die keine Scheu haben, Dinge zu kombinieren, die für uns eher absurd sind. Ja. Oder die für uns unüblich sind. Oder auch Küchen kombinieren.
Die Küchen kombinieren ist das ja. Spannende, ja.
Weil ich finde das in Österreich immer so ein bisschen schwierig und da bin ich halt nicht so aufgewachsen damit, dass es so Regeln gibt, so. Man isst zu einem Rindsbraten, isst man Hörnchen.
Ja,
zum Beispiel.
Das stimmt. Ja.
Macht man aber auch.
Ja, das so, ja.
Ja, aber ich habe zum Beispiel erst, ich brauche keine Hörnchen dazu. Ich esse auch keine Knödel dazu, weil mit Saft ist einfach perfekt.
Oh ja, oh ja. Ich meine, das zeigt uns ja die böhmische Küche, wie das gut sein kann mit Knödel.
Ja. Was ist deine Verbindung zu Tschechien? Ist eine Frage, die ich mir auch schon länger stelle.
Wirklich?
Voll.
Ich habe Auslandssemester in Prag gemacht.
Cool.
Ja? Echt?
Wie kommt man dazu?
Also ich wollte wieder nach Prag, also ich wollte sowieso immer Auslandssemester machen. Mhm. Und als es darum ging, wohin, habe ich mir gedacht, englischsprachige Welt, ja eh, aber da komme ich unter Anführungszeichen eh immer wieder mal so hin. Und zu Prag hatte ich den Bezug, dass eine alte Schulkollegin von mir, als ich 15, 16 war, immer wieder in Prag war, weil ihr Vater hat in Finnenwerk, glaube ich, in der Nähe von, oder in Nordtschechien geleitet. Und sie ist quasi immer wieder mal mitgefahren und hat dann von dort den Zug nach Prag genommen. Und das habe ich auch ein, zweimal gemacht. Also da sind wir mit ihrem Vater raufgefahren nach Trutnov im Riesengebirge und dann den Zug nach Prag genommen. Und das war halt, das muss, ja, da war ich 15 oder so. Also es war 2001, 2002, sowas in der Zeit. Ja, voll. Und ich habe nur in Erinnerung gehabt, dass Prag so eine schöne Stadt war. Und als ich gesehen habe, dass es möglich wäre, in Prag zu studieren, habe ich gesagt, was das, mache ich das. Cool. Und das war eine großartige Entscheidung, weil Prag war super und ich war seitdem, glaube ich, jedes Jahr fast in Prag. Einmal wenigstens. Okay. Oder in Tschechien zumindest. Und das ist jetzt, es ist jetzt genau 10 Jahre her, dass ich dort war. Wahnsinn. Ich war im Wintersemester 2009, 2010 dort.
Aber das ist schon, finde ich, eine mutige Entscheidung, weil um die Zeit nach Tschechien zu gehen, wahrscheinlich nicht tschechisch gesprochen, nehme ich
mal an. Musstest du, also, ja. Also gerade Uni und so war alles auf Englisch. Also,
aber
oder auf Deutsch sogar
machen. In ein Land zu gehen, das halt doch ein Nachbarland ist, die jetzt nicht so draufstehen, dass die Leute alle hinkommen und Deutsch reden mit ihnen.
Ja.
Finde ich schon mutig, den Schritt.
So habe ich es eigentlich gar nicht empfunden. Und die in Tschechien können die alten Leute sogar zum Teil noch besser Deutsch als Englisch.
Das stimmt, ja.
Das war nie das Problem. Kass-Universität ist ja als deutsche Universität gegründet worden auch. Hat auch immer noch und ist stolz drauf, deutsche Lehrveranstaltungen. Also da habe ich eben ein, zwei gemacht in dem Semester. Und Prag, ich meine, war vor 10 Jahren auch noch anders wie jetzt, aber war damals schon eine sehr, sehr touristisch geprägte Stadt. Es können alle, die müssen Englisch. Und ich habe ein bisschen Tschechisch gelernt, deswegen würde ich eigentlich sehr Tschechisch gut können, aber weil ich habe so viel schon wieder vergessen. Aber bestellen oder so geht immer noch.
Okay.
Das war eigentlich gar nie ein Problem irgendwie, in Prag nicht Tschechisch zu können. Und das war einfach eine sehr, sehr coole Zeit.
Mhm. Und hast du mal probiert, so tschechische Küche so richtig zu kochen?
Ja, ja.
So Erdäpfelteig
und... Erdäpfelteig, Svíčková, also ja. Dieser Rindsbraten in Rahmsoße mit ihrer Art von Semmelknödel. Erdäpfelknödel. Die Küche ist eh vertraut als für einen Österreicher oder für Österreicherin.
Ich hätte eher gedacht für Ostösterreicher.
Sicher mehr. Ja, sicher mehr. Ich meine, ich habe kaum Bezug zu Tiroler oder westösterreichischen Küchen, ja. Muss ich jetzt sagen. Aber ich bin zum Beispiel aufgewachsen mit Semmelknödel und Gulasch und irgendwie ein Eintopf oder Soße, Fleisch mit Soße und Knödelgerichten und so weiter. Insofern, das war für mich alles sehr vertraut. Mhm. In Tschechien ist Gulasch sehr beliebt. Mhm. Es sind Erdäpfelbuffer extrem beliebt. Alles mit Erdäpfeln ist sehr beliebt dort.
Schnitzel.
Ja, auch. Gar nicht so, wobei sie haben auch ihre Variante von gebackenen Käse, also panierten Käse.
Den Hermelin,
genau.
Käfern.
Ja.
Und sie haben einen wahnsinnig tollen Erdäpfelsalat.
Ja, das stimmt.
Mit den kleinen Schnitten.
Mit den Essiggurkeln und Erbsen und hart gekochten Eiern gehackt drinnen. Ja, das ist gut.
Ja, scheiße Hunger.
Ja.
Okay.
Und ich meine, die süßen Mehlspeisen sowieso.
Ist ein Wahnsinn,
die Dalken und die Mohnnudeln, all diese Sachen.
Aber leider ist es ja, glaube ich, auch so, auch in der ostösterreichischen Küche so, dass diese traditionellen Sachen, die halt, weil so Mohnnudeln machen, ist es nicht so, das machst du jetzt nicht in nebenbei drei Minuten.
Nein, Erdäpfelteig ist relativ arbeitsintensiv.
Und das irgendwie, glaube ich, dass es kaum mehr Menschen gibt, die sich Zeit nehmen, das zu machen. Und den Aufwand.
Das stimmt, was so lustig ist, weil es ist total normal und Anführungszeichen, aber es ist total akzeptiert und cool, wenn man sich die Zeit nimmt, am Sonntag Pasta selbst zu machen. Mhm. Aber ein Erdäpfelteig, der nicht schwer ist, aber länger dauert, den macht niemand für eine Schupfnudel oder dann für eine Mohn- oder Nussnudel, oder den du ausmachst. Genau. Weil ich habe Erdäpfelteig auch schon gemacht und Nigella Lawson sagt immer mal, es ist wichtig zu unterscheiden Rezepte, die lang dauern und die anstrengend oder anspruchsvoll sind, weil es ist nicht dasselbe. Erdäpfelteig ist nicht schwer zu machen, er dauert nur länger.
Okay, ich habe es noch nie getraut.
Okay.
Aber ja.
Und der ist eigentlich extrem einfach zum Handeln, wenn er mal fertig ist. Der kann nicht brandig werden, wie Mürbteig, der kann dir nicht quasi irgendwie auseinanderfallen, der kann dir nicht, die können nicht die Eier drinnen wirklich irgendwie gerinnen oder es kann nicht irgendwie komisch stocken oder so. Der ist extrem elastisch, er ist dankbar, er ist total leicht zum Verarbeiten. Du musst halt Erdäpfel schälen und kochen und pressen und mit Mehl und den Eiern mischen, aber dann hast du einen enorm einfach handelbaren Teig.
Klingt so, oder?
Ja.
Weil zum Beispiel, also ich bin ja, ich Germteig und ich können gar nicht.
Wirklich?
Ja.
Das okay, stimmt. Ich kann dir mal mein Reinling-Rezept geben.
Danke.
Das ist total, also der ist, das ist auch, also diese schweren Germteige mit viel Dotter und so, die sind total einfach zum Handeln.
Ja, ich glaube, ich bin so ungeduldig für Germ.
Okay, Germ verlangt Ruhe und Zeit.
Ja,
wenn du ihm das geben kannst...
Das ist nicht so mein.
Die Germ, oder?
Ich würde der Germ sagen. Germ?
Ich würde auch der Germ.
Okay, jetzt wird's sicher. Germteig, der Germteig. Der Germteig.
Aber mein Deutsch und so, ja. Ich habe jetzt die zweite Frage für dich.
Oh, wow. Was war die Ursprungsfrage für
dich? Die Ursprungsfrage war, was ist oder war ein guter Kaffee für
dich? Also, okay.
Aber ich glaube, uns jedes Gespräch beginnt bei dieser Frage und endet ganz woanders.
Irgendwo,
in
okay.
Prag. In Prag.
Da gibt es tolle Kaffeehäuser.
Ja.
Ja.
Oh ja, und jetzt wird Regia-Chat super, oder?
Ja, ich bin das erste Adventwochenende, bin jetzt wieder in Prag.
Fein.
Wo wir unter anderem einen Freund treffen von mir, den ich vor 10 Jahren in Prag kennengelernt habe.
Cool.
Wir sind immer noch in Kontakt.
Ah, das ist sehr cool. Was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben? Menschen und oder Ereignisse?
Und oder? Bei den Menschen, auch wenn es wahrscheinlich eh jeder und jeder sagen würde, meine Familie, mein Partner, ganz massiv, weil ich immer gemerkt habe, wie viel ich von dem, was mir meine Familie mitgegeben hat, wie viel da ist. Ich merke, wie ähnlich, je älter ich werde, je mehr ich dass ich mehr werde ich wie mein Vater. Mein Freund, der mir halt wir sind jetzt 12 Jahre zusammen. Warte, wir sind 2007 zusammengekommen. Ja, es gibt so viel. Ich meine, dadurch, dass er halb Amerikaner ist, diese ganze neue Kontakt und diese ganze neue Welt in den USA irgendwie erleben und irgendwie langsam, also ganz langsam, ein bisschen ein Gespür dazu zu kriegen und zu entdecken. Neue Sachen, neue Perspektive auf Dinge, die ich schon gekannt habe, erkennen durch ihn. Also einzelne Personen rauspicken wird echt, ich glaube, wird gar nicht funktionieren, weil wir sind alle immer Potpourri von so ganz vielen Inspirationen und ganz vielen Vorbildern, dass es, glaube ich, ganz oft schwer ist, das wirklich auseinander zu picken. Mhm. Es ist so wie eben ein Potpourri oder so ist auch viel mehr als die Summe des Einzelnen, der einzelnen Bestandteile. Und ich bin halt auch, glaube ich, oder ich und jeder sind irgendwie eine Mischung aus all dem. Plus halt ein bisschen eigene Entwicklung, weil die halt bei jedem und jeder auch eigen ist. Also nein, ich glaube, ich könnte gar nicht sagen, so was ist das eine prägende Erlebnis oder irgendwie.
Aber also von auch wie du es so vorher erzählt hast, ja? Ihr seid schon sehr eng in deiner Familie.
Also ja, das auf jeden Fall.
Ja. War es da nicht total schwierig, irgendwie aus Kärnten wegzugehen? Und ich meine, Wien ist jetzt schon ein Stück weg auch.
Vor allem Kärnten ist sowas ganz Eigenes.
Ist okay. Lustigerweise nein. Also ich habe mich so gefreut, nach Wien zu gehen.
Ja.
Und diese große Stadt, ich habe, glaube ich, 2 Jahre bevor ich nach Wien gegangen bin, bereits angefangen, Reiseführer über Wien zu lesen und den Falter regelmäßig gelesen. Nein, also das war überhaupt gar nie ein Problem, quasi weg nach Wien studieren gehen. Das Thema zurückgehen vielleicht schon, aber ich habe halt meinen Freund kennengelernt und der kommt aus Wien, also seine Mutter ist aus den USA. Und das war gar, also nein, das lustig, nein, das war eigentlich gar nie ein Thema.
Hätten meine Eltern schon gern, dass du irgendwann wieder zurückkommst nach Kärnten?
Ich glaube, sie wissen, dass sie wahrscheinlich mit meiner Ausbildung irgendwie schwer einen Job finden in Kärnten. Nein, das erwarten sie gar nicht.
Okay.
Nein.
Und deine Schwester?
Wir sind so eng, wir telefonieren viel, sie sind jetzt viel heraus und vor allem, weil der Papa jetzt in Pension ist seit September. Sie sind oft in Wien. Meine Schwester und oder ich sind immer wieder mal in Kärnten. Also die Verbindung ist, auch wenn es eine räumliche Trennung gibt, nicht wirklich, also ist gleich eng geblieben.
Sehr schön.
Ja.
Ist nicht immer, glaube ich, so der Fall.
Vielleicht,
Menschen, die weggehen von zu Hause.
Das stimmt schon.
Weil Distanz halt auch, es ist immer schwierig, auch mit Freunden oder die ins Ausland gehen, dass man nimmt sich total vor, Kontakt zu halten und so. Aber trotzdem, wenn man nicht irgendwie so wirklich im Leben ist, ist es auch schwer, anderen eigenen Leben teilhaben zu lassen.
Ja, das stimmt. Ich meine, ich glaube, da hat es einfach mit der Regelmäßigkeit zu tun und auch mit dem Fakt, dass man telefoniert. Also ich glaube, telefonieren ist, wenn man halt nicht sich persönlich sehen kann, sicher naher und intimer und einfach authentischer als nur schreiben oder so. Mhm. Und also ich telefoniere mit meinen Eltern sicher ein paar Mal in der Woche. Und dann kriegst du einfach mit, was los ist. Und ich habe auf Facebook die Regionalseiten der kleinen Zeitung für Villach abonniert. Das heißt, ich kriege immer die Schlagzeilen mit, was den Villach aufsperrt oder was zusperrt oder was halt so passiert. Ja. Also und das ist irgendwie wichtig, weil damit dann kann ich mit meinen Eltern reden, auf dem Hauptplatz hat das oder das jetzt aufgeschrieben. So, was wirklich? Also das weiß ich manchmal früher als sie. Ja.
Ich finde so kleine Zeitungen, das ist für mich so typisch Kärnten, weil also es ist jedes Mal, wenn ich bei den Großeltern bin, es liegt immer die kleine Zeitung am Tisch und das ist für mich gibt es sie sonst auch nirgends. Also
ich glaube, die sind dann nur in Kärnten und der Steiermark.
Ja, in Steiermark gibt es auch. Ja. Ah, das ist so ein also ich finde das nett immer.
Ja, absolut. Und sie haben halt diese großen Regionalteile, also vom Bundesland und dann nochmal vom Bezirk und das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal von ihnen.
Und du hast erzählt, dass deine Großtante ist mit jemandem aus der Besatzungsmacht eigentlich der Briten nach London gegangen.
Genau, ja.
Wird das deine Familie aufgenommen?
Es war dann, also ich habe es immer so als, es ist halt der Fakt, dass es passiert ist, wahrgenommen. Und den Eindruck, den ich habe und die Erinnerungen, die habe ich so, also das waren meine Mutter und mein Vater dann als dazugekommener, immer extrem liebevoll von ihr geredet haben und auch immer viel Erinnerungen gehabt haben, erzählt haben, viel davon, dass meine Schwester und ihr damit aufgewachsen sind, dass es immer sehr nahe war, London und die Tante. Und sie war auch auf Besuch, meine Großeltern waren bei ihr zu Besuch in London, nie geflogen, weil meine Großmutter hat Angst vor Fliegen, wir sind immer mit dem Zug quer durch Europa und dann mit der Fähre. Wenn es quasi Zerwürfnisse gab über die Entscheidung von der Tante, dass sie nach London geht, ist das entweder so begraben worden, dass es quasi wir nicht mehr mitbekommen haben, aber auch meine Mutter schon nicht mehr. Oder es ist einfach über die Jahre und Jahrzehnte einfach so weit verheilt, dass es einfach nicht mehr greifbar ist, wirklich. Ich weiß nur, dass die Tante in London zum Beispiel sehr schnell, ich meine, das war halt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und da war das halt auch so, sie hat schnell Zugang gefunden zu einer Community von Kontinentaleuropäern, Europäerinnen, die in Großbritannien gelebt haben, die im Krieg oder direkt nach dem Krieg hingegangen sind.
Also wir wissen jetzt schon ein paar Stationen in deinem Leben, also dass du nach Prag, du bist nach Wien gegangen und dann bist du nach Prag gegangen.
Ja. Dann wieder zurück nach Wien.
Und du bist wieder zurück nach Wien. Und davor hast du deinen jetzigen Freund kennengelernt, vor Prag.
Ja.
Wie funktioniert das auf die Entfernung?
Also es war nur ein Semester. Prag und Wien sind jetzt so weit auseinander. Mhm. Also wir haben uns, glaube ich, trotzdem immer wieder, also ich glaube, vielleicht einmal im Monat zumindest gesehen. Mhm. Und wenn, klar ist, dass es nur so eine kurze Zeit ist, ist das halt, also das war eigentlich gar kein Problem. Und mir war klar, dass ich auf Auslandssemester gehen will, schon bevor ich mit dem zusammengekommen bin.
Was hast du eigentlich studiert?
Politikwissenschaft.
Ja, ich meine, ich wusste das, aber...
Also muss man auch... Okay, muss man einmal sagen, okay.
Also, und dann bist du zurückgekommen und wir haben ja schon über zwei Personen von dir jetzt gesprochen, nämlich Kärnten und Kochen.
Ach so, ja.
Die dritte fehlt noch.
Der Chorgesang.
Wie kommt das?
Das dritte K unter Anführungszeichen. Na toll. Das habe ich meiner Schwester zu verdanken und dem Berau-Gymnasium. Mhm. Also meiner Schule.
Okay.
Weil es gibt hoffentlich, ich würde es mal für die Jugendlichen wünschen, es gab auf jeden Fall im Berau-Gymnasium einen Schulchor, den damals der Musiklehrer oder Musikprofessor meiner Schwester geführt hat. Mhm. Und ich nehme an, es müsste in der Unterstufe gewesen sein, schon bei ihr auf jeden Fall. Als sie in der Unterstufe war, sie ist 2 Jahre älter wie ich. Als sie in der Unterstufe war, singt man ja im Musikunterricht und so weiter auch. Und da dürfte anscheinend mitbekommen haben, dass die Jula gut singen kann. Und hat sie dann mal gefragt, ob sie Lust hat, beim Chor mitzumachen. Hat sie dann gemacht, ist immer dabei gewesen. Und der Schulchor damals im Berau-Gymnasium war wirklich gut. Der war unterstützender Chor beim Karinthischen Sommer, hat im Kongresscenter in Villach, ist dort aufgetreten und so weiter. Also das war ziemlich cool, das war sehr beeindruckend und dann irgendwann, meine Schwester und ich haben das nur ein Jahr überschnitten im Chor, das heißt, sie war in der 8., also Matura-Jahr und dann muss ich in der 5. Klasse gewesen sein, also in der ersten Oberstufe, wo ich gefragt habe, das muss dann nach dem Stimmbruch gewesen sein, ob ich mitsingen kann, war damals, glaube ich, sogar noch ein Jahr Tenor oder so und dann hat sich meine Stimme also so entwickelt, dass ich dann Bass geworden bin und Männerstimmen sind in jedem Chor immer unterrepräsentiert und wird immer genommen, also eigentlich, und bin dann auch so reingerutscht, habe quasi ein Jahr diesen sehr großen, sehr erfolgreichen, also sehr professionellen Chor für diese Fall, das ich quasi erleben dürfen in meinem allerersten Jahr gleich. Weil das war auch das letzte Jahr von dem Musikprofessor, bevor er in Pension gegangen ist. Und der hat quasi 4-5 Jahre gezielt aufgebaut den Chor hat wenig neue Leute dazugetan, sondern nur wirklich die er gebraucht hat. Und hat wirklich einen guten, also hochwertigen Laienchor zusammengestellt, der dann aber nach dem Ende des Jahres quasi nicht mehr vorhanden war. Weil danach hat es noch eine Handvoll von Leuten gegeben, die schon im alten Chor waren. Okay. Der Chorleiter war weg und hat quasi aber keinen Nachwuchs aufgebaut. Das heißt, irgendeine junge, neue Lehrerin hat das übernehmen müssen im nächsten Jahr und hat das wieder aufbauen müssen. Das heißt, ich bin Das heißt, ich habe gleich mal am Anfang einen sehr, sehr guten Chor erlebt und dann diesen, okay, wir haben jetzt ein paar Personen pro Stimme und wir kratzen irgendwas zusammen und es geht schon irgendwie. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass mir das Singen einfach schon so Spaß macht, dass ich eigentlich dabei geblieben bin. Mhm. Also die ganze Oberstufen lang, wo es halt immer so diese Fixpunkte gab, irgendwie der Chor hat beim Besuch vom, was weiß ich, Landeshauptmann oder so immer seine Lieder gemacht, beim den Schulmessen, bei den Matura-Feiern. Immer ist so die musikalische Umrandung. Ja, auch. Also Weihnachtskonzert. Also die ersten, ja, da haben wir in der evangelischen Kirche in Villach haben wir sogar so eigene Weihnachtskonzerte. Jetzt, wo du sagst, kommen diese ganzen Erinnerungen oder so. Die Kiwanis haben, die, oder Rotaria oder irgend so eine, haben auch Weihnachtsveranstaltungen gemacht und haben gefragt, ob der Chor ein paar Lieder singen könnte und so weiter. Ja, ja, das war da immer schon ein Fixpunkt. Mhm. Und das hat mir einfach immer Spaß gemacht. Das war, und dann war beim Bundesheer, da gab es nicht die Möglichkeit. Und dann bin ich zum Studieren nach Wien gegangen und habe gleich wieder Chor gesucht. Habe dort beim Chor der Uni Wien, so einen der vielen Chöre, weil das sind so viele Leute, das ist, glaube ich, zig Chöre unter diesem Hut von Chor der Uni Wien gibt. Habe dort angedockt, war dort viele Jahre, habe viele Freunde, Freundinnen kennengelernt, die heute noch mein enger Freundeskreis sind. Und irgendwann, als dann halt mit der Uni vorbei war und so, ist dann halt doch die Idee, dass du die quasi in anderen Chören umschaust, weil es ist auch irgendwann, ich meine mit Ende 20 eh, aber irgendwann mit Anfang 30 oder so, passt du irgendwie nicht in den Unichor, wo halt die ganzen Leute in den ersten Semestern kommen und so. Es ist eh sehr gemischt, aber es ist trotzdem irgendwann die Idee, okay, es gibt andere Chöre, wo du hin kannst. Und das Lustige ist ja, egal in welchen Laienchor du in Wien gehst, du wirst immer sehr, sehr viele Leute haben, die angefangen haben zu singen im Unichor. Das ist richtig, richtig so die erste Station in Wien für, wenn du Chor singen möchtest, dass du ein paar Jahre beim VJ warst, weil der Chorleiter ist der VJ und der ist einfach ein Begriff. Und auch die anderen Chorleiter, Chorleiterinnen in Wien wissen, dass wenn du vom Unichor kommst, du ein gewisses Niveau hast, du kannst deine Noten lesen, du kannst deine Stimme halten, du kannst vom Blatt lesen können oder sehr weniger, also das ist auch nicht notwendig, aber du kannst innerhalb einer kleinen Gruppe, du kannst innerhalb einer großen Gruppe, du kannst singen, du weißt, du kannst Noten lesen, einfach diese Punkte, du musst nicht bei jemandem, der aus dem Unichor kommt, bei Null anfangen und das ist für einen Laienchor, die in der Regel klein sind, wichtig. Ich bin jetzt in einem Chor, der hat vielleicht 40 Leute und es klingt jetzt total viel, aber wenn du denkst, du hast vier Stimmgruppen und tendenziell sind die Frauenstimmgruppen größer als die der Männer, ist das schon immer so viel. Wenn es hochkommt, 8 Bässe und wenn jetzt einer kommt und du musst ihn erst einmal beibringen, alles, selbst wenn er eine gute Stimme hat, frisst das ganz viel Ressourcen, die du nicht hast. Und deswegen ist das quasi eigentlich der Unichor hat eine extrem wichtige Aufgabe und wird auch, also war zumindest zu meiner Zeit, wird auch dezidiert von der Unileitung so wahrgenommen, weil der VJ, so wie alle Chorleiter, würden gerne nur total tolle und super Chöre und scharfes Auslesen von Leuten, die vielleicht nicht ganz so gut singen können, machen, aber das Rektorat sagt, nein, der Unichor ist dafür, dass alle, die singen möchten, auch singen können.
Das ist cool.
Also es gibt sehr gute Chöre innerhalb des Chors der Uni Wien. Mhm. Ich war am Schluss dann auch schon in einem besseren, wo du hast vorsingen müssen und ein gewisses Niveau hast. Aber es gibt, ich glaube, einfach nur, weil es so viele anderen gibt, mindestens 2 Chöre von, ich glaube, 80 Leuten oder so jeweils, wo jeder rein kann und jede rein kann, egal ob du gut oder schlecht singen kannst. Und das finde ich extrem schön. Das ist ein zutiefst demokratisches, auch in einer nicht sehr demokratischen Kulturform oder Kunstform nämlich. Und das finde ich sehr schön.
Und was sind so Dinge, die du gern singst? Oder die du sagst, wenn ich es mal aussuchen kann, möchte ich in diese Richtung singen? Oder?
Wenn ich jetzt sage, ich singe alles gern, klingt das so abgedroschen, aber ich habe fast noch aus jeder Richtung aus jeder Musikform Sachen schon gefunden, die ich mag, die mir Spaß gemacht haben zu singen, die fordernd sind, die emotional einfach mit dem, was ich mag, gut harmonieren oder die einfach so interessant sind und so mitreißend, dass ich es deswegen gefunden habe. Also es gibt auch verschiedene Gründe, warum ich ein Werk oder ein Stück, das ich singe, eigentlich mag. Es ist nicht immer dasselbe. Es ist, was weiß ich, wenn ich das Mozart-Requiem singe, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesungen, gibt es andere Gründe, warum ich das gerade so geil finde, das zu singen, wie wenn ich A Cappella-Stücke aus der Renaissance singe oder wenn ich Hugo Wolf singe oder Musicals halt in Chor auf wie heißt das, Aufteilung. Also, oder Pop-Sachen oder Kärntner-Lieder oder sowas. Also es ist nie dasselbe.
Hast du irgendeinen Auftritt oder irgendein Lied, was dir so besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, ein paar. Oh je, das ist jetzt schwer. Aber ich glaube, eine der schönsten und großartigsten Sachen waren, das Verdi-Requiem im Konzerthaus zu singen. Weil da ist so viel, also es ist... Ja, es ist Verdi, es ist romantische Musik, es ist Bombast, es ist aber gleichzeitig so viel, es ist so viel emotionale Wahrheit in der Musik, es ist so viel emotionale Tiefe und Reife und einfach so viel emotionale Wahrheit und so viel Brillanz drinnen. Und das dann in diesen Rahmen zu machen, und da war meine Familie dabei, das ist eine unglaubliche Erfahrung, das ist ein unglaubliches Privileg, muss man auch dazu sagen. Allein, dass ich die Chance und das Privileg habe, über eine Stimme zu verfügen, die gut genug ist, dass irgendwer mal gesagt hat, ja, du kannst in einem Chor singen. Und dass dieser Chor dann Gott sei Dank gut genug ist, dass er über verschiedenste Entscheidungen dazu kommt, im Konzerthaus in Wien das Verdi-Requiem zu singen, ist einfach ein unglaubliches Glück. Und deswegen ist es auch so in Erinnerung geblieben. Und weil das Stück einfach so geil zum Singen ist. Also die ganzen 90 Minuten, die das ist, sind einfach unglaublich tolle Musik. Es gibt auch schon, wo ich denke, okay, weiter bitte. Aber es sind ein paar wenige.
Und singst du zu Hause auch allein oder ja, so für dich?
Viel zu viel. Aber ja, also vor allem, wenn man Freunde da ist, weil die Worte nicht damit quälen. Fenster zu, irgendwas rein, was mir gerade Spaß oder was mir gerade kommt und einfach singen, ja. Immer. Oder wenn
war es immer schon so, dass es irgendwie erst mit dem Chor gekommen?
Ich glaube, das war schon immer, aber es ist so, ich singe schon so lange in einem Chor. Ja. Ich singe seit ich 15 bin in einem Chor. Also ich habe immer die Musik, die ich habe im Kopf, also die ich gerade singe und probe im Kopf gehabt. Und das ist halt jetzt, nach so vielen Jahren ist es halt schon sehr viel, was ich gesungen habe.
Das glaube ich, ja.
Wie ist das bei euch in der Familie zu Weihnachten? Weil gerade bei uns bei der Kärntner Seite.
Ich wollte gerade die gleiche Frage stellen.
Bei uns, also gerade auf der Kärntner Seite. Also Opa im Chor, Oma war im Chor, Papa war im Chor, Tante ist immer noch im Chor. Uns wurde es nahegelegt, auch einmal in den Chor zu gehen. Also es ist, und gerade so diese Kärntner Weihnachtslieder, die sind halt schon schön. Das ist super schnulzig, so kitschig, aber so schön.
Wärst mein Lichtumme sein.
Ja, ich habe vorher dran gedacht, es ist
das
so.
Das ist mir alle, ist eins meiner Lieblingsweihnachtslieder. Ja. Wir sind im Schnellhorwegle zu dir. Oder wärst mein Lichtumme sein. Ja. Das ist so schön.
Aber ist das bei euch zu Weihnachten auch so, dass ihr dann gemeinsam singt? Also es ist das so wie beim Kochen, dass es so ein gemeinsames
Ding also früher, also als wir noch wirklich daheim waren, war das auch schon normal an den Adventssonntagen, wenn man die Kerzen am Adventkranz anzündet, dass man ein, zwei Lieder singt. Aber es ist immer noch so, dass unterm Christbaum 3-4 Lieder gesungen werden, zumindestens.
Ja, ich wollte gerade das mindestens.
Also mindestens. Also was ist die Stille Nacht?
Das muss immer das Letzte
süße sein. Ja, immer. Ja. Süßer die Glocken nie klingen, es wird schon gleich dumper, wär's mal Lichtumme sein. Also die Sachen zumindest immer. Und das ist extrem schön. Und also das würde ich nicht missen wollen.
Weil wir es gerade so schön im Thema sehen, wie feiert ihr Weihnachten? Ich finde, man kann Ende Oktober kann man schauen über Weihnachten.
Ja. Heute, wie viel Day ist heute? Heute ist der 28.
Ja, eigentlich nicht einmal mehr schon im November, wenn wir jetzt da mit der Aufnahme.
Ja, stimmt.
Nächstes Monat ist Weihnachten.
Also knappe 6 Wochen, da kann man drüber reden.
Definitiv, ja.
Ja, also wie feiert ihr Weihnachten?
Es ist jetzt immer ein bisschen die Aufteilung, weil meine Schwester und ich sind beide in Wien, wir haben beide Katzen und meistens müssen wir uns jetzt ein bisschen aufteilen, dass entweder ich mit meinem Freund über Weihnachten in Wien bin und mit seiner Familie feiere und meine Schwester ist in Kärnten unten und wir passen einmal auf ihre Katzen auf und wenn sie dann kommen, passen und wir später runterfahren und mit meinen Eltern feiern und meinen Nachfeiern, passen sie auf unsere Katzen auf und vice versa. Okay. Und es ist ganz klassisch, zuerst auf den Friedhof gehen, vor der Bescherung, Kerzen anzünden oder bei der Tante Helly eben, also bei der Tante aus London, einen kleinen, so 80 cm Christbaum hinstellen, den man machen und Kerzen anzünden und quasi bei den anderen Verwandten Kerzen anzünden und dann heimgehen, dann zuerst bei der Oma den Christbaum, also die Kerzen anzünden, 2-3 Lieder singen, dort Geschenke von ihr machen und dann rübergehen ins andere Haus, wo meine Eltern wohnen, dort dann die größere finale Bescherung mit mehr Liedern oder zum Teil dieselben noch einmal, aber macht ja nichts, und dann danach essen.
Wie war das für deine Freund, das ganze Singen und war das für ihn irgendwie schrecklich? Ich habe mir total schrecklich.
Weil er so einer Familie ist, die nicht singt, war das immer so, aha.
Ja. Muss er mitsingen?
Nein.
Okay.
Also, das wäre gemein. Weihnachten soll für alle schön sein.
Und dann gibt es Bescherung.
Dann gibt es Bescherung, ja.
Und dann wird gegessen?
Genau.
Oder vorher gegessen?
Nein, danach. Immer danach.
Okay, und was gibt's zu Weihnachten?
Seit meine Schwester und ich in Wien leben, Fondue. Okay, weil cool. Davor war immer so, dass zu Silvester Fondue ist und zu Heiligabend kalte Platte normalerweise. Und das haben wir jetzt zusammengelegt. Einfach nur aus... Ja, wenn wir zu Silvester nicht da sind. Und Fondue ist aber cool und deswegen machen wir Fondue.
Ich finde Fondue total nett, weil es irgendwie so gemütlich ist. Ja, und es dauert halt, wie lange es dauert.
Du kannst auch vorbereiten, eigentlich gutes Fleisch. Du kannst in Kärnten zumindest Fleisch schon, also Fondue-Fleisch schon geschnitten kaufen. Okay. Das ist dann viel einfacher. Und die Soßen, wir machen immer meistens 4, 5, 6 Soßen. Und da ist dann auch wie beim Reinling, ist dann immer die Debatte, welche war denn die beste? Weil mein Vater macht, meine Mutter macht, meine Schwester macht und die hilft immer mit. Und dann so, so ist ein Heuer die beste und so weiter.
Kommen wir jetzt zur nächsten großen Frage. Du kannst auch mit einer Soße darauf antworten, nämlich worauf bist du stolz?
Also nur mit einer Soße? Nein, das wäre jetzt wenig. Auf was ich bis jetzt in meinem Leben erreicht habe und wo ich jetzt bin in meinem Leben und dass so ein großartiger Mensch wie mein Freund sich dazu entschieden hat, mit mir zusammen zu leben und mit mir zusammen zu sein.
Das ist die perfekte Antwort. Ich weiß nicht, was ich
nachfragen soll. Ich finde es total großartig, mit wie viel Leidenschaft du über die Dinge redest, die du gern machst und über deine Familie. Und ich finde es so schön zum Zuhören, weil es gibt kaum Leute, die wirklich so schön von ihrem Leben und den Dingen, die man gern macht, erzählen. Das ist wirklich toll.
Vielleicht auch wieder dieses, mir ist bewusst, dass es ein unglaubliches Privileg ist, dass ich auch die Freizeit habe, eben Chor machen zu können und auch kochen zu können. Und das macht es einfach extrem, also natürlich, das ist mir bewusst, aber das macht halt das Leben reicher, wenn du dir manchmal bewusst bist, was du alles für Glück hast in Österreich, zu diesem Zeitpunkt zu leben und weil es könnte im Roulette des Lebens könnte es so anders ausschauen und eigentlich sollte man echt dankbarer sein drüber.
Also es ist einfach so toll, weil ich glaube, ich vermisse es manchmal bei Menschen, dass man so Hobbys hat, die man mit so viel Leidenschaft macht.
Da hat die Musik vielleicht einen guten Punkt.
Okay.
Ich habe ja früher gesagt, so, als ich erklärt habe, warum das Verdi-Requiem so großartig zum Singen ist. Wobei das könnte ich für so viele Werke sagen, die aus gutem Grund an Bestehen bleiben. Es gibt einen guten Grund, warum wir heute noch Händel kennen. Es gibt einen guten Grund, warum wir heute immer noch diesen eigentlich total spröden Beethoven hören, aber der halt gleich, aber oder Verdi oder den für kaum jemanden wirklich auf Anhieb cool klingenden Alban Berg oder sowas. Wurscht. Oder Clara Schumann oder. Es gibt so viele Beispiele, aber der Punkt ist der, sie alle das transzendieren, ewige Wahrheiten des menschlichen Seins und das ist Leidenschaft, das ist Leid, das ist Freude, das ist Humor auch, es ist Abschied, gerade in Requiem, Requiems, Mehrzahl von Requiem. Es sind immer diese absolute Grunderlebnisse, die jede und jeder mal einmal oder öfter in ihrem Leben haben, einfach nur aus diesen, vielleicht rausheben aus diesem Einzelschicksal und ihnen einfach quasi ewige Wahrheit geben, weil wir alle werden Leid spüren, wir alle werden freuen uns und haben Spaß und haben Witz und so weiter und so fort. Und Musik ist einfach diese Möglichkeit, das quasi ein bisschen nach oben zu, also quasi wir Metaebene dazu zu ziehen und gleichzeitig es aber durch die musikalische oder künstlerische Gestaltung unmittelbar erlebbar zu machen. Weil das Geile an der Musik ist, du spürst ja die Emotion. Mhm. Ich bin, wenn ich das Verdi-Requiem oder wurscht was sing, bin ich danach geschlaucht. Nicht nur körperlich, weil Singen anstrengend ist, körperlich. Mhm. Es ist emotional, wenn du es mit Leidenschaft machst und ganz ehrlich, wenn du auf der Bühne stehst, machst du es auch nur mit Leidenschaft. Oh, weil es ist so, ach, okay, das ist raus, da unten sitzen 1200 Leute, ja, ich werde vielleicht singen, wenn es mir Spaß macht. Das machst du ja nicht. Du willst alles geben. Ja. Du willst am Schluss gerade so sein, dass du nicht umkippst. Dann ist das das Richtige. Das hat vielleicht auch damit zu tun, ich weiß ja theoretisch und emotional, was das Leben alles bietet, weil es Leid ist und weil es Schmerz bietet. Und dann ist es umso schöner zu wissen, dass ich das Privileg habe, damit Sachen zu machen, die mir Spaß machen und die mir Sinn und Freude geben.
Und hat das auch, also bei Kochen wie auch beim Singen, ist ja auch etwas, was anderen Spaß und Freude gibt.
Ja.
Ist es damit verbunden, glaubst du, für dich?
Ganz sicher. Also Kochen immer, also natürlich, wenn es mir selbst schmeckt, freue ich mich auch. Aber es ist schon auch immer dieses, wenn anderen auch zu nähern und Gutes zu tun, auf jeden Fall auch. Und bei Musik ist es auch die eigene Stimme, die eigene Kreativität, die eigene Zeit im Dienste für etwas, was vielen Menschen Freude bereitet zu stellen oder ihnen, oder sie berührt, oft dann nicht Freude. Ich meine, was es natürlich, weil was weiß ich, wenn du einen Überlebenden aus Warschau singst, das wird jetzt keine Freude bereiten, wenn er das zuhört. Ja. Aber es ist wichtig, aber es ist eine emotionale Wahrheit. Und es ist
ich habe die letzte Frage in diesem Themenblock, nämlich, was bringt dich zum Lachen?
Schräger Humor.
Wie schräg?
Monty Pythons.
Oh, was bei John Cleese? In Wien?
Leider nicht, das habe ich nicht erwischt. Das habe ich leider nicht geschafft. Aber Monty Pythons, ich bin aufgewachsen und habe Fawlty Towers geliebt, weil mein Vater hat das auf VHS-Kassetten gehabt.
Okay.
Das ist großartig. Also so ganz, ganz schräger Humor. Und sonst sehr viel. Also einfach nur, ich lache, glaube ich, viel und ich glaube, ich bin ein fröhlicher Mensch. Also ich lache sehr schnell.
Aber mit dir können wir wieder unser Lieblingsserie besprechen. Nämlich UK Comedy.
Ja.
Wir sprechen immer über UK Comedy.
Echt? Okay.
Ja.
Mit Leuten, die sich nicht auskennen? Die Armen? Oder?
Das hängen wir ihnen da mal um.
Also okay.
Das schaust du an.
Ja, ich war jetzt gerade bei Greenwich Comedy Festival. Und es war sehr fein, würde ich sagen. Also, falls nächsten September jemand was zum Tun sucht, unbedingt hinfahren. Es ist so toll organisiert. Es ist gar nicht teuer. Es kostet pro Abend, glaube ich, 15 Pfund.
Okay.
Es sind immer, also unter der Woche vier Comedians. Mhm. Am Wochenende sind zwei oder drei Schichten. Und es ist ein wahnsinnig geiles Line-up. Es ist in einem Zelt in Greenwich auf diesem Naval College-Ding, Garten. Also wirklich, das ist schön.
Wirklich schön dort.
Es ist wirklich schön dort. Es gibt ein super günstiges Premier Inn dort. Es ist gar nicht teuer. Das Bier ist wahnsinnig billig für London.
Okay.
Und Nishkuma.
Wow, es war so
perfekt.
Der ist so toll, das ist eine BBC-Sendung.
Ja.
Ja.
Aber er ist der Stand-up, es war so gut.
Ja. Und ich weiß nicht, es ist ja theoretisch per se kein witziger Podcast. Aber es gibt, große Empfehlung, aber wenn es jetzt eine Konkurrenz ist, aber es ist ein komplett anderes Thema. Es gibt den Brexit-Cast von der BBC. Das sind die vier Brexit-ChefredakteurInnen der BBC, zwei in Brüssel sitzen, zwei in London, Westminster meistens sitzend, die theoretisch einmal in der Woche einen Podcast machen über was passiert gerade in dem ganzen Brexit-Wahnsinn, sagen wir mal so. Und sie machen dann immer ad hoc und Alarm und Podcast, wenn irgendwie was Dramatisches passiert, was in letzter Zeit irgendwie so gefühlt dreimal am Tag ist oder so. Und die sind so lustig. Die nehmen sich nicht ernst. Sie machen total schlechte, aber genau deswegen so lustige Innuendos.
Ja.
Es ist so lustig. Ja.
Das kommt nicht schon.
Also Brexitcast ist wirklich eine Empfehlung. Das ist echt lustig.
Christianas liebes UK Comedy.
Sarah Millican.
Das musst du
wissen. James A. Custer. Was redest du? Eight out of ten cats does countdown. Schaue ich immer zum Einschlafen.
Okay.
Das ist super. Das ist eine Panel-Show, wo sie rechnen und Buchstaben aneinander rein, sodass Wörter rauskommen.
Conundrums.
Conundrums, genau. oder sind immer vier Comedians, davon sind zwei fast jede Woche. Das Ganze mit dem Jimmy Carr als Host, und es ist so cool und es ist so angenehm und es ist super. Musst du dir anschauen.
Okay,
das ist ziemlich cool. Das ist auch so gefühlt jede Folge, die es jemals gegeben hat auf YouTube.
Ja, also, da genug zum Schauen.
Okay.
Ja. Und ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für dich.
Ja.
Nämlich die Großbritannien, britischen Humor und Essen verbindet.
Das kann Hoovering. Das muss ich gleich einspeichern. Im Handy, jetzt sofort.
Jessica Foster Q heißt die.
Ja.
Und sie lädt jede Woche einen Gast ein, oder eine Gästin, wie wir sagen, und redet über das Essen mit ihr. Und die bringen ihr was mit. Was selbstgekochtes oder was gekauftes. Das ist ziemlich cool.
Okay, wie heißt das?
Hoovering. Hoovering in Form von nämlich weil Hoovering ist ja Staubsaugen.
Ja.
Das Aufsaugen von Essen.
Oh.
Das ist der Witz.
Okay.
Wir sind mal wieder am Ende angelangt. Auch wenn wir sicher noch Stunden weiter über das Essen reden könnten. Also von mir aus
sicher.
Ewig. Ich habe so einen Hunger. Und ich überlege die ganze Zeit, okay, was koche ich morgen? Aber ja, genug davon.
Während du kurz weg warst, haben wir unsere Weihnachtsfolge geplant.
Na bitte.
Mhm.
Auch gut.
Wir werden dich überraschen.
Schön.
Jetzt bist du immer überrascht mit dem Thema.
Ganz toll, ja. Aber jetzt kommen wir zu unseren abschlussletzten Endfragen. Und zwar, gibt es noch etwas, was du uns und den Hörerinnen und Hörern vielleicht gerne sagen möchtest?
Ein Appell vielleicht, weil es so toll ist und so viel gibt einem als Person. Auch wenn man meint, man hat keine gute Stimme oder man kann nicht singen. Es gibt genug Chöre, die ganz bewusst freies Singen anbieten. Es ist der Universitätschor zum Beispiel, der eben sagt, hey, jeder kann singen kommen. Es einmal probieren. Es ist wirklich, wirklich toll. Es gibt Sing-Alongs immer wieder mal in Wien. Zum Beispiel, man kann den Messias, also im Weihnachtsteil von Messias, ich glaube, immer einmal an einem Advent-Samstag singen in der evangelischen Kirche im ersten Bezirk. Das ist unglaublich toll. Also sich ruhig einmal vielleicht ins kalte Wasser springen und das einfach mal probieren. Aber singen ist extrem cool.
Mir bleibt es noch, mich zu bedanken fürs Kommen, für die Geschichten, für das ehrliche Reden.
Danke für die Einladung, es war sehr lustig.
Im nächsten Teil reden wir über Gustav Mahler.
Ja, fast. Unbedingt.
Haben wir nicht verpasst, habe ich gerade gehört.
Ah, okay.
Ja.
Also vielen Dank, es war echt spannend.
Danke.
Wir haben alle Hunger jetzt.
Ja, wirklich.
Mir bleibt die allerletzte Frage, und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
Am liebsten als großer Brauner.